Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 – Reflexe. Tom Tykwer ist der Typus eines kompletten Filmemachers. Er schreibt nicht nur die Drehbücher zu den meisten seiner Filme, er komponiert auch seine Filmmusik, meistens selber. Tykwer hat das deutsche Filmschaffen der letzten 20 Jahre maßgebend mitgeprägt. Mit Filmen wie Lola Rent oder Der Krieger und die Kaiserin hat sich Tykwer in den 90er Jahren einen Namen gemacht, der für Experimentierfreude und junges deutsches Kino stand. Die letzten Jahre haben ihn auf internationales Parkett geführt. Er hat zum Beispiel Süskinds Parfüm verfilmt. Nun hat er wieder in deutscher Sprache geschrieben und gedreht. Drei heißt der Film, der in Berlin spielt und eine originelle Dreiecksgeschichte erzählt. Brigitte Hering hat Tom Tykwer zum Gespräch getroffen.
Tom Tykwer hat sich bei seinem ersten deutschsprachigen Film seit 10 Jahren auf eines der ältesten Themen der Literatur überhaupt eingelassen. Auf die Liebe, auf die komplizierte Form der Liebe, die Dreiecksbeziehung. Und das Dreieck im Film Drei ist sozusagen ein gleichschenkliges. Vor dem Dreieck aber steht die Zweierkiste. Darin stecken Hanna und Simon. Seit 20 Jahren sind sie ein Paar. Erfolgreich, attraktiv, kultiviert und auch ein Stück weit ernüchtert. Und irgendwie scheint es, als seien sie wie auf Schienen und mittendrin irgendwo in dieser Standardbeziehung, die zu Beginn des Films zu den Bildern einer Zugfahrt entworfen wird.
Du oben, ich unten. Harmonie, Friktion, Symmetrie, Parallelität, Entspannung, Trott, Flucht, Heimkehr, Fremdgehen, Bereuen, nicht heiraten, nicht Kinder, nicht zusammenziehen, doch zusammenziehen, kein Sex, weiter. Älter, weiter, langsamer, noch langsamer. Du stirbst. Ich auch.
Noch sterben Hanna und Simon aber nicht, auch wenn der Tod plötzlich unangenehm aufdringlich wird. Hanna ist Moderatorin einer Kultursendung im Fernsehen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und dort trifft sie auf Adam Born, einen Stammzellenforscher, mit dem sie bald eine Affäre beginnt, was aber auch ihre Beziehung zu Simon wiederbelebt. Simon, der ein Atelier führt, das große Kunstobjekte zusammenbaut, versucht sich nach einer Operation und einer Chemotherapie zu erholen und trifft im Hallenbad auf einen Mann, der ihn verführt. Etwas Neues für Simon, aber auch etwas, das ihm gefällt. Und etwas, das auch die Beziehung zu Hanna wieder erstaunlich erfrischt und aufregend macht. Simons Liebhaber ist ebenfalls Adam Born, der Stammzellenforscher. Dass da jeweils noch ein anderer da ist, das wird schon bald klar. Und es macht die Sache nicht einfacher. Aber wer jeweils der oder die andere ist, das wissen alle drei nicht. Und dann passiert das Unvermeidliche.
Wenn sowohl in einem eckigen Kontrollfenster wie auch in einem runden Testfenster eine Linie sichtbar wird, sind Sie schwanger. Stopp! Stopp, 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 stopp!
Tom Tykwer, ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit Ihnen führen zu können. Es gibt Tom Tykwer, den Regisseur, es gibt Tom Tykwer, den Drehbuchautor, den Produzenten und den Filmmusikkomponisten. Was sind Sie am ehesten?
Filmemacher.
Würden Sie sich als einen Autorenfilmer im alten Sinn verstehen, weil Sie wirklich den Film von A bis Z begleiten meistens?
Naja, der Definition nach, wo das wohl so herkommt, ist eigentlich eine französische Begriffsprägung. Cinema des Auteurs bin ich wohl schon, ja. Aber es gibt ja durchaus auch Filme, in denen ich sozusagen nur beratend am Drehbuch beteiligt war. Insofern würde ich immer sagen, wenn Personalunion, Autor und Regisseur zusammenfallen, dann ist schon wirklich sehr viel aus einer Perspektive herausgeflossen. Gleichzeitig darf man wirklich nicht unterschätzen, dass ich ein extremes Gruppentier bin und dass ich ein starkes familiäres Bedürfnis habe nach kreativem Schutz einer Gruppe. Und ich seit inzwischen bestimmt 20 Jahren fast ununterbrochen mit denselben Leuten zusammen Filme mache. Sind jetzt ein paar dazugekommen über die Jahre, aber ich würde mal sagen, so seit einem guten Dutzend Jahren ist ja immer derselbe Kameramann, der Frank Riebe, der Ausstatter Uli Hanisch, die Cutterin Mathilde Bonfoy, der Tonmischmeister Matthias Lempert und so weiter. Da gibt es ja wirklich so eine enge Familie, die in den zentralen, wirklich sehr, sehr bedeutenden kreativen Positionen immer gleich ist. Insofern ist es eher, wenn man so will, dann eine Autorengruppierung, die diese Filme gestaltet.
Jetzt sind Sie mit Ihrem neuen Film 3 wieder in Deutschland zurück. Was ist anders, einen Film in Deutschland zu drehen, als jetzt zum Beispiel in Amerika, wo Sie den letzten Film, The International, gemacht haben?
Grundsätzlich ist natürlich der Unterschied, der zentrale Unterschied der Sprache. Und in der eigenen Sprache regelmäßig drehen zu wollen oder zu müssen, ist geradezu ein inneres Bedürfnis und auch irgendwie ein starker Druck gewesen. Ich wollte endlich mal wieder mich in der Sprache bewegen, die ich sozusagen in all ihren Nuancen und in kleineren Widersprüchlichkeiten und Dialekten und so kenne. Was ich natürlich im Englischen, wo ich meinetwegen, ich spreche das wohl fließend, das kann man so sagen, aber ich spreche es halt fließend in einem Vorgang, der trotzdem ständig von Übersetzung begleitet ist. Ich übersetze rasend schnell im Kopf und mir fehlen natürlich haufenweise Wörter. Und das ändert was natürlich in der Konzentriertheit. Ich bin auf eine bestimmte Weise, ist man zwar klarer und, wie soll ich sagen, man ist resultatorientierter im Sprechen. Man versucht wirklich möglichst schnell die deutlichste Formulierung zu finden. Aber was zum Beispiel wegfällt, ist das viel freiere und entspanntere Suchen im Denksprechen oder im Sprechdenken. Was gerade in der Arbeit mit Schauspielern manchmal sehr toll ist, was ich bei diesem neuen Film bei 3 eben ganz oft und sehr beglückend erlebt habe. Die Art und Weise, wie wir versucht haben, also wir, die 3 und ich, wenn man so will, also wir 4, uns diese Figuren und deren Spannungen und Neugierden und Verletzungen, das alles irgendwie einzuverleiben und anzueignen, das hatte ganz viel damit zu tun, dass man eben gar nicht so resultatorientiert darüber redete, sondern eher in einem Suchenden, in einem Spielerischen, auch in einem albernen und natürlich auch in einem sehr humorvollen Gestus. Und damit komme ich auf den wichtigsten Punkt. Eigentlich Humor ist etwas, was mir natürlich in der Fremdsprache sehr, sehr viel schwerer fällt, weil Humor kommt so wahnsinnig viel aus sprachlichen Nuancen heraus und aus leicht verstellten Tonfällen und all diesen Dingen, die man natürlich nur in der eigenen Sprache wirklich nuanciert darstellen und nachempfinden kann.
Kommen wir mal auf diesen neuen Film 3. Das ist eine sehr eigenwillige Version eigentlich des deutschen Schlüsselwerks zu Beziehungen überhaupt, der Wahlverwandtschaften von Goethe. Ist das so ein bisschen eines Ihrer Themen, diese menschlichen Liebesbeziehungen?
Ja, an Goethe habe ich überhaupt noch nie gedacht, also das muss ich zugeben. Es ist auf jeden Fall ein Film, der natürlich ziemlich viele Perspektiven aufmacht in Bezug auf das Beziehungshafte und die Verstrickungsmodelle, die uns alle so umgeben im Leben. Und trotz alledem, er eben so heißt, nämlich 3 und natürlich von 3 handelt, die alle aufeinander bezogen ein jeweils zweisames Verhältnis entfalten, so ist es doch ein Film, dessen Ausgangsposition eher die ist, die, die Basis des Films ist, müsste eigentlich eher 2 heißen, weil er handelt von einer Beziehung, von einer Liebesbeziehung oder einer Lebensgemeinschaft, die seit vielen, vielen Jahren ein gemeinsames Leben führt und da auch, finde ich, zu einer ziemlich überzeugenden Lösung gekommen ist, die sehr auf Augenhöhe miteinander sind. Also ein Paar, das wirklich sich sehr respektiert und ernst nimmt und gemeinsam lebt und gemeinsam arbeitet, nicht immer gemeinsam arbeitet, aber in ähnlichen Feldern arbeitet, ähnliche Interessen hat. All diese Dinge, die Beziehungen ja wahrscheinlich auch zum Funktionieren bringen. Und die trotzdem natürlich über die Länge der Zeit mit den üblichen Verschleißerscheinungen irgendwie umgehen müssen und versucht haben, das zu lernen, aber langfristig da trotzdem immer gefährdet sind, auch zu scheitern. Denn das Problem ist nun mal einfach, dass wir erstmal biologisch nicht konstruiert sind für Langzeitbeziehungen, weil unsere Triebe irgendwann etwas nachlassen, weil die Libido etwas erlischt, weil die Erotik sich verlagert und weil wir aber natürlich in der Lage sind, dafür Substitute zu bauen, die uns auch irgendwie glücklich machen und die uns auch eine bestimmte Art von Zufriedenheit schenken, nämlich das Verbindlichkeitsmodell, die ganze Sicherheit, die natürlich ein vertrauter Partner schenkt, auch das gemeinsame Geschichte schreiben, das ja sehr bedeutend ist, dass man sozusagen den eigenen Lebensweg mit jemandem zusammen erinnert, dass man nicht der Einzige ist, der sich an den eigenen Lebensweg erinnert, sondern dass man das geteilt hat. Das sind alles wirklich natürlich auch gar nicht in Frage zu stellen und unschätzbare Werte, die der Film ja auch zeigt. Und dann eben doch uns damit konfrontiert, dass wir aber trotzdem Gelüste nach Erneuerung haben, immer wieder und in regelmäßigen Abständen umso vehementer. Und das ist ein Grundkonflikt, der, wie soll ich sagen, den spätmodernen Menschen ganz schön zusetzt, weil sie sozusagen mit ihrer Reflektiertheit irgendwie umgehen müssen, die da heißt, dass man durchaus aufgeschlossen anderen Modellen gegenüber sein kann und dass man das auch theoretisch sogar bejahen würde, all diesen unausgesprochenen Bedürfnissen und Gelüsten etwas entspannter vielleicht doch sich öffnen zu wollen und denen dann vielleicht sogar nachzugehen. Aber das ist, wenn es ans Eingemachte geht und wenn man sich vor allen Dingen vorstellt, dass der Partner das auch umsetzen würde, es zu einem nackten Albtraum wird. Und wir also insofern in diesem Widerspruch stecken, dass wir sehr an diesen alten und überlieferten Formen von einer bestimmten Art von kleinbürgerlichen Familienstruktur hängen und dass wir natürlich auch eine Menge Argumente dafür aufbringen können, aber dass wir gleichzeitig gelernt haben anzuerkennen, dass unsere anderen Bedürfnisse dabei teilweise einfach auf der Strecke bleiben und dass das ein Dilemma ist, dass der Film sehr spielerisch und sehr offen und irgendwie suchend aufgreift, daraus keine Katastropheninszenierung macht, sondern eher eine spaßvolle, experimentelle Spurensuche.
Das ist genau das, was mir an dem Film besonders gut gefallen hat. Sie packen das Thema wirklich erfrischend moralfrei oder nicht moralinsauer und lösen das auch gar nicht so auf, wie man das erwarten könnte. Ist das Ihnen ein Anliegen, nicht Moral ins Kino zu bringen, sondern eben eher Experiment?
Also speziell, wenn es ums Zusammenleben geht, dann ist Moral sozusagen natürlich im privaten Alltag ein sehr bedeutender Faktor, weil man sich natürlich auf irgendwelche Kriterien einigen muss, unter denen man sozusagen sich zusammenfindet und weil man sich auch irgendwie verpflichtet fühlen muss, die einzuhalten, die Regeln, die man sich gegenseitig verschreibt, aber weil gleichzeitig das Regelwerk auch schon ein echter Killer sein kann für Leidenschaftlichkeit oder für das Geheimnis, das man dem anderen irgendwie noch zuschreiben möchte, um ihn irgendwie begehrenswert zu finden. Das sind furchtbar viele Widersprüche, unter denen wir da leiden. Und deswegen jetzt auch noch einen Film zu sehen, der uns da irgendwelche Vorschriften macht, ist, glaube ich, irgendwie sowas von abturnend und interessiert auch niemanden wirklich. Sondern was wir wollen, wenn ich ins Kino gehe, zumindest was ich will, ist, ich will mich selber gespiegelt sehen in meinen Widersprüchen, in meinem Durcheinander bezogen auf dieses Thema und will mich da zu Hause fühlen und nicht alleine fühlen. Und sehen, dass andere Menschen auch damit hadern und gleichzeitig aber es auch mit Humor nehmen. Und es ist auch einfach außerordentlich lustig zum Teil, unser Zappeln in der Verankerung einer sicherheitsspendenden, verpflichtenden Bindung und unser gleichzeitiges Streben nach ständiger neuer Triebbefriedigung. Also wir sind auch Aberwitze gewesen, was das betrifft. Und der Film zeigt sozusagen diese beiden völlig widerspenstigen oder sich widersprechenden Eigenarten, die uns so auszeichnen und zeigt das eben an drei sehr verschiedenen Persönlichkeiten, die das auch auf sehr unterschiedliche Weise versuchen zu lösen. Und sowohl scheitern als auch, es gelingt ihnen ja auch was. Ne? Also sie scheitern sozusagen darin, sich den Trieben zu widersetzen. Aber was ihnen dabei gelingt, ist trotzdem irgendwie nicht aus Selbstkasteiung oder aus Selbstbestrafungstendenzen heraus, in dem Moment, wo man sozusagen eine andere Tür aufgestoßen hat, die bereits vorhandene Schuld zerfressen zuzuschlagen, sondern irgendwie den Blick offen zu halten und zu sehen, bloß weil ich Gefühle in eine zusätzliche Richtung wende, heißt es nicht, dass ich deswegen die liebenden Gefühle, die ich schon habe, abschneiden muss. Und was mache ich jetzt? Das Fragezeichen setzt der Film natürlich in den Raum und da gibt es auch natürlich keine endgültige Antwort, weil es ja immer individuelle Konstellationen sind. Die wir jetzt hier haben, eröffnen zumindest die Möglichkeit für ein optimistisches Ende.
Jetzt solche Beziehungsgeschichten, wenn man ins Kino geht und Beziehungsfilme sieht, sind die Leute oft Mitte 20, 30. Sie haben einen Film gemacht mit 40er, mit 40er. Kann so eine Geschichte nur Menschen in dem Alter geschehen oder hat das eher etwas mit ihrer eigenen Biografie, mit ihrem eigenen Alter zu tun?
Ich habe eigentlich immer gesagt, wir machen einen Erwachsenenfilm. Einen Film über Erwachsene und über Erwachsene eigentlich jedes Alters, weil erwachsen ist man ja nicht sozusagen per eigener Entscheidung, sondern irgendwie wird man so tituliert und ab da ist man in diese eigentümliche Ecke gedrängt, in der man sich selbst Zuschreibungen zu geben hat, zu wissen hat, wer man ist. Man hat gefälligst zu wissen, was man will, was die eigenen Motivationen sind, was man so anstrebt, mit wem man es jetzt für immer wissen will. Diese ganzen komischen Entscheidungen, die von einem verlangt werden, wenn man als sogenannter ernstzunehmender Erwachsener durch die Welt laufen will. Und in Wahrheit werden wir in den seltensten Fällen gefragt, ob wir schon so weit sind oder ob wir überhaupt jemals so weit sein wollen, ob es überhaupt irgendetwas ist, was uns passt. Dass wir natürlich gewisse Entscheidungen ab und zu treffen wollen im Leben, ist, glaube ich, etwas, was uns eine bestimmte Art von Stabilität und Sicherheit gibt. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der tatsächlich mit Anfang oder Mitte 20, wann das spätestens der Fall ist im Leben, sagen kann, was ihn für die nächsten 40, 50 Jahre wirklich konstant genug interessieren wird, damit er mehr als die Hälfte seines Lebens damit verbringen wird. Und das beziehe ich sowohl auf Partnerschaften als auch auf berufliche Entscheidungen. Es ist jetzt in der westlichen Welt einfach so, dass die Studienabgänge auch immer jünger werden, weil sozusagen aus irgendwelchen absurden Leistungsschlaufen heraus diese Studienzeiten immer verkürzter werden. Dass es halt einfach inzwischen 22-jährige Anwälte gibt, die schon in ihren Büros sitzen und anfangen konkret zu arbeiten und noch nicht den Hauch einer Zeit hatten, das Leben auch mal auf eine etwas mäandernde oder suchende oder in irgendeiner Weise unspezifischere Weise irgendwie auszuprobieren, sondern es wird knallhart sofort auf Resultat orientiert eine Lebensperspektive aufgebaut. Und ich bin jetzt schon gespannt, was passiert, wenn diese ganzen Leute mal Anfang 40 sind und denen klar wird, dass sie jetzt gerade schon 20 Jahre das machen, was sie tun und jetzt nochmal 25 Jahre mindestens, wenn nicht 30, dasselbe tun sollen. Und egal wie interessant und aufregend ein Beruf ist und egal wie interessant und aufregend überhaupt irgendetwas ist, was man tut, man hat natürliche Erneuerungsbedürfnisse und auch Neuentdeckungsbedürfnisse. Man möchte auch sich selbst neu entdecken dürfen, weil man natürlich nicht zu keinem Zeitpunkt des Lebens schon endgültige Klarheit über sich bekommen hat. Es gibt immer wieder Überraschungen, was für Dinge mich plötzlich berühren oder bewegen oder faszinieren oder interessieren, was auch mit meinem wachsenden Alter dann zu tun hat. Ich habe plötzlich dann, es verschieben sich auch Interessen und das muss man doch zulassen können. Wenn aber das Leben eigentlich von einem verlangt, dass man gefälligst so bleibt, wie man sich vor 20 Jahren entschieden hat zu sein, ist das wahnsinnig frustrierend. Ne? So entstehen natürlich die ganzen Midlife-Crisis. Kandidaten, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das den Raum, auf den der Film sich jetzt begrenzen würde, setzt, viel zu sehr einengt. Insofern handelt er eigentlich eher von Leuten, die in diese kleine, stille Krise stolpern, dass ihnen das Leben ein bisschen zu geradlinig oder schon zu festgelegt erscheint. Und das ist eine Wellenbewegung, die hat auch gar nichts damit zu tun, ob man objektiv irgendetwas ablehnt oder abwählen möchte im Leben, sondern dass es einfach ein Grundnahrungsmittel von uns ist, eine bestimmte Befriedigung unserer Neugier und unserer Neuerfindungswut. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir irgendwann unzufrieden und unglücklich.
Der Film spielt ja eben nicht nur mit diesen Beziehungsvoraussetzungen, mit diesen Lebensentwürfen, sondern er spielt auch formal. Das machen Sie öfter mal und das machen Sie gerne. Sie sind ein sehr ästhetisch bedachter Filmemacher. Sie haben mit Lola Rent damals ein ganz großes formales Experiment gewagt und auch gewonnen und versuchen immer wieder Neues auszuprobieren. In drei bauen Sie Stummfilmszenen ein, ganz auf alt gedreht. Wenn sich jemand etwas vorstellt oder um Gefühle darzustellen von jemandem, kann man überhaupt im Kino immer noch Neues erfinden, neue Formen, neue Ästhetik?
Ich wüsste nicht, wie dem ein Ende gesetzt sein sollte, da wir uns ja auch ständig weiterentwickeln und verändern. Und natürlich ist bestimmt ein ästhetisches Vokabular im Kino gibt, auf dem wir uns jetzt bedienen, aber dass ich eher so vergleichen würde mit dem der Literatur. Und das mache ich deshalb den Vergleich, weil das der Literatur schon so viel, viel älter ist und schon so viel, viel länger Gültigkeit hat. Und zwar damit meine ich ja auch nur, dass es eine bestimmte Form gibt, von der man dann irgendwann ausgehend sagt, okay, das ist jetzt ein Roman. Da gibt es ja auch ein weites Feld, was so ein Roman wirklich ausmacht, aber da gibt es ein paar Parameter, die müssen halt erfüllt sein. Und beim Film ist es eigentlich ähnlich. Also ein Spielfilm entsteht irgendwie dann, wenn irgendeine Art von narrativem Grundboden gesät ist, auf dem sich in der Regel irgendwie menschliche Persönlichkeiten bewegen und irgendeine Art von Entwicklung durchmachen. Dann hat man einen Spielfilm. Alles andere ist individuell. Alles andere. Jede Entscheidung, jeder Blick, jede Helligkeit, Dunkelheit, Farbe. Es ist alles Entscheidung. Man muss es auch entscheiden. Es ist nicht einfach da, sondern man muss ja irgendwo hingehen, um es zu finden. Oder man muss es nachträglich noch visuell irgendwie nachkorrigieren. Man muss sich für Make-up, für Frisuren, für Kostüme, für so unendlich viele Dinge entscheiden. Und da entstehen jedes Mal eigentlich äußerst autokratische, selbstständige und für sich selbst stehende ästhetische Räume. Und natürlich gibt es auch Konfektion und von der Stange gemachte Filme. Und es ist so wie es natürlich, es gibt McDonald's und es gibt ein gutes Restaurant oder es gibt, weiß ich nicht, H&M und interessante Designer. Also diese Unterschiede gibt es ja überall. Und ich möchte lieber ein guter Restaurantchef sein als Fast-Food-Kettenbesitzer.
Wie treffen Sie diese Entscheidungen, diese Bildentscheidungen, Ausstattungsentscheidungen? Wie finden Sie Ihre Bilder? Gerade wenn Sie Ihr Drehbuch auch selber schreiben, sehen Sie dann schon den Film vor sich?
Nicht so ganz konkret visuell, außer vielleicht in einzelnen Details. Dieses Bild von den Stromlinien am Anfang des Films, die sich so, die parallel laufen und dann manchmal sich treffen und überschneiden oder gestört werden durch andere Linien, das ist ein Bild, das hat man halt gesehen. Das hat jeder schon mal gesehen, der im Zug gefahren ist. Und das ist dann etwas, wo man dann sagen kann, okay, da gibt es eine klare Idee zu, die sich auch sofort jeder vorstellen kann, der die Szene liest. Aber natürlich wahnsinnig viele andere Szenen sind eher sozusagen von innen heraus atmosphärisch irgendwie für mich präsent und werden erst verlebendigt durch den Austausch mit den Leuten, mit denen ich den Film dann mache. Also ich rede dann mit Frank darüber, wie man das drehen könnte und mit Uli darüber, wie man das bauen könnte oder was für Möbel da stehen oder was für Farben an den Wänden sind oder was auch immer und mit der Kostümbildnerin, mit Polly über Klamotten. Also das sind die Gespräche und die sehr ausführlichen Gespräche und die man natürlich dann vor allen Dingen auch mit den Schauspielern führt, die zu so einem Gesamtbild dann irgendwann sich zusammensetzen, das dann der Film ist. Also es ist eben immer auch wirklich eine sehr bedeutende Vielstimmigkeit vorhanden in jedem einzelnen Filmbild, wo man wirklich den Autor selber nicht überschätzen sollte, sondern das ist tatsächlich eben dieser Gesamtklang, der auch natürlich, apropos Klang, sehr stark von der Musik mitgelenkt wird.
Sie schreiben ja die Musik selber. Wie gehen Sie da vor? Schreiben Sie die Musik vor dem Film oder machen Sie die im Schnittraum auf die Bilder drauf?
Also in der Regel ist es ja so, wir sind zu dritt, schon wieder die drei, die mich überall hin begleitet. Zu Hause bin ich gerade auch zu dritt. Mein nächstes Projekt mache ich auch mit zwei anderen Regisseuren zusammen. Also irgendwie ist diese Zahl gerade sehr dominant in meinem Leben. Aber wir sind in der Musik sind wir auch zu dritt. Das ist Johnny Climack und Reinhold Heil und ich. Und es ist ja auch schon seit fast 15 Jahren, dass wir gemeinsam die Filmmusik machen. In auch sehr unterschiedlicher Weise, ähnlich wie die Filme so verschieden sind, so sind auch unsere musikalischen Wege gehen in unterschiedliche Richtungen, werden aber, glaube ich, von einem stilistischen Bewusstsein und einem ganz bestimmten Bedürfnis danach zusammengehalten, wie Filmmusik sich einen Film einverleiben soll und nicht einfach nur auf dem Film drauf liegt. Unsere, glaube ich, effektivste Methode zu verhindern, dass die Musik sozusagen eigentlich nur ein Begleitmittel ist zu den Bildern, ist die Tatsache, dass wir in der Regel deutlich vor Drehbeginn ausführliche Sessions haben, in denen wir sozusagen nach den Themen und nach bestimmten Instrumentierungen und Klangteppichen und Klangfarben des Films suchen und ganz viele Instrumente durchprobieren und uns das vorsummen. Und also wir haben natürlich dann alle das Drehbuch vor Augen oder auf dem Tisch. Ich habe meistens natürlich einen kleinen Vorsprung, weil ich schon so lange dran sitze, aber oft ist es ja auch gut, wenn jemand ganz spontan, der es gerade gelesen hat, irgendwie einem ganz viele Sachen auf den Tisch legt. Und aus diesen ersten Sessions entstehen meistens oft schon die entscheidenden Themen und auch die Basis für den Film, wie er musikalisch klingen wird. Wir haben das eigentlich ganz ausführlich beim Parfüm gemacht, also am ausführlichsten was da. Da hatten wir eigentlich fast den gesamten Score zumindest komponiert. Der wurde dann nur sozusagen auf ein großes Orchester nochmal transkribiert. Bei The International eigentlich auch, da waren wir auch schon sehr weit, hatten auch schon eine ganze Orchestersession hinter uns, bevor wir den Film angefangen haben zu drehen. Also richtig schon mit einem 80-köpfigen Orchester hatten wir da schon einen ganzen Tag oder drei Tage lang Aufnahmen. Und haben dann aber das Ganze später nochmal aufgenommen, um es dann sozusagen genau auf den Film anzupassen. Und das ist einfach eine unheimlich starke Leitlinie für mich auch, um dem Film erstmal auf eine konkretistische, sondern eben auf eine vor allen Dingen atmosphärische Weise auf die Spur zu kommen. Es ist halt wahnsinnig wichtig zu wissen, wie sich der Film auch blöde formuliert anfühlen soll. Und das ist natürlich ganz stark auch im Musikalischen mit verankert. Und da ich gerne und viel mit Musik arbeite, aber es nicht so gerne habe, wenn die Musik nicht die ist, die ich auch nachher nehmen kann. Ich kann das nicht ausstehen, wenn man Musiken benutzt in Filmen, die sozusagen nur vorläufig für den Schneideraum da sind. Und nachher dann zwingt man dann den Komponisten, sowas Ähnliches zu komponieren, weil man sich schon so dran gewöhnt hat. Das machen leider sehr viele Filmemacher. Dagegen wehre ich mich strikt. Das finde ich auch einen fantasietötenden Vorgang. Und bin natürlich auch dankbar, dass ich in der Lage bin, mich selber mit dem Komponieren irgendwie da zu beschäftigen.
Musik, das ist etwas für die Ohren, eben Sie schreiben dann für die Ohren, Sie Filme machen, ist etwas für die Augen. Jetzt haben Sie einen Film gemacht, Sie haben schon davon gesprochen, der eben einen anderen Sinn anspricht, das Parfüm. Und das ist ein Sinn, den man im Kino nicht direkt bedienen kann. Also es gab ja mal Duftkinoversuche, aber davon reden wir nicht.
Odorama hieß es.
Genau, das muss ganz furchtbar gewesen sein. Aber wie sind Sie das angegangen? Sie arbeiten ja sehr stark mit den verschiedenen Sinnen, ganz bewusst. Wie sind Sie das angegangen, etwas zu inszenieren, was man eigentlich so nicht inszenieren kann?
Ich habe das nie so als so ein riesiges Problem angesehen, weil ich dachte, wie soll ich sagen, Liebe kann man auch nicht sehen. Also das, was sie wirklich ausmacht. Ne? Und der Aspekt am Parfüm, der wirklich am relevantesten war für die Hauptfigur, ist ja nicht, dass der so gut riecht, sondern was dieses Riechen für ihn bedeutet. Dass es sozusagen Welterfahrung ist, dass er die Dinge durchdringt durch ihre Geruchsdimension und ihnen sozusagen ihre Seele dadurch begreifen. Das ist ja immer auch ein Übersetzungsvorgang, den ein Film halt ständig machen muss. Ein Film muss auch versuchen, Objekten Zuordnungen zu verschaffen und irgendwie eine Tiefendimension zu schenken, die sie nicht a priori erstmal haben, sondern die sozusagen durch die Wahl der Perspektive, durch die Auseinandersetzung der Kamera oder die Begegnung der Kamera mit dem Objekt entsteht. Insofern habe ich immer die Kamera eigentlich als Nasenersatz verstanden, die diese Objekte auf eine ähnliche Weise im Kreis durchdringt und in ihrer Substanz oder Essenz begreift. Weil das ja sozusagen die Besonderheit an der Figur von dem Grenouille im Parfüm ist, dass er sozusagen durch die Nase dieses maximale analytische Verständnis von Welt sich aneignet. Und das ist eben anders als andere Leute, die es ertasten würden oder die es einfach sozusagen durch Auseinandersetzungen darüber begreifen, ist er jemand, der halt alles mit der Nase macht. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir versuchen, die Kamera so zu behandeln, als wäre sie Grenouilles Nase, dann wird sie eben durch die Gegenstände hindurch und in sie hinein oder aus ihnen wieder rausfliegen und dieses Innenleben sowohl optisch als auch eben wirkungshaft den Dingen auf eine bestimmte Weise und natürlich auch nur auf eine spezifische Weise auf den Grund gehen können.
Also mit der Kamera kann man fast zaubern. Man kann eben Gefühle, man kann Sinne übersetzen und sie dann quasi so präsentieren, dass man sie als Kinozuschauer aufnehmen kann.
Aber man darf wirklich nicht unterschätzen, dass entscheidend daran die Symbiose von visuellen und akustischen Zeichen ist. Und das ist, wenn man sagt, das Kino ist so starkes visuelles Medium, dann widerspreche ich dem eigentlich meistens, weil ich sage, für mich ist das Visuelle letzten Endes vielleicht gerade mal die Hälfte. Die andere Hälfte gehört dem Ton und gehört den Ohren, mit denen wir Räume wirklich erst begreifen, mit denen wir natürlich vor allen Dingen den Menschen zuhören, die da sprechen, mit denen auch natürlich musikalische und vor allen Dingen im Sounddesign-Bereich Wahrnehmungseben geöffnet werden, die sozusagen in der Kombination mit dem Kino tatsächlich eine Bedeutungstiefe irgendwie ermöglichen, die dann das Spezifische ausmacht, was dem Kino so zu eigen ist.
Herzlichen Dank, Tom Tikwa, für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.